Herzlich willkommen zur 58. Folge von Fast and Curious. Und heute sprechen wir im Catch-up über Verenas OMR-Woche, die German Startup Awards und Olaf Scholz. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Inklusion am Arbeitsplatz mit der wunderbaren Sophie von Stockhausen. Bei Was bewegt uns sprechen wir über alte weiße Männer und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Ketchup.
Ja, hallöchen.
Hello.
Habe ich dich ja schon wieder so lange nicht gesehen.
Ja, stimmt.
Ja, aber das wird auch noch eine Weile so bleiben, dass ich dich nicht sehe, weil ich springe jetzt gleich in den Zug nach Hamburg und fahre nach OMR City.
Wow. Und hast du schon einen Koffer dabei?
Ich habe schon meinen Koffer dabei, diverseste Outfits. Wobei, ich habe schon auf Instagram bei anderen gesehen, die haben so richtig einen Plan. Also ich habe heute Morgen da einfach wieder reingeschmissen, was ich auch schon wahrscheinlich 5-mal anhatte. Aber egal, es wird super aussehen.
Die Inhalte machen's.
Die Inhalte machen's. Und ich habe am Wochenende in der FAZ gelesen, dass Hamburg ausverkauft ist. Also es gibt da nur 70.000 Hotelbetten. Das heißt, okay, die OMR kann auch einfach nicht größer werden, als sie ist. Weil
krass.
Ja, Hamburg ist dicht. Ja.
Ist ja irre, ne? Was Philipp Westermeier und Team da geschaffen haben. Das ist so ein Wahnsinn. Ich meine, ich bin ja diesmal nicht dabei und es ist ja jeder in der Stadt.
Jeder.
Also alle sind da. Also nächstes Mal, allein schon, wenn man nicht zur Konferenz geht, macht das total Sinn, zu den ganzen Abendveranstaltungen und sonstigen Netzwerktreffen
einfach
zu gehen.
Einfach da abzuhängen.
Weil du triffst alle gleichzeitig.
Ja, nein, ich freue mich auch
super.
So. Also ich habe auch so eine ganze Entourage damit. Ja, also nicht, dass die meinetwegen da wären, aber die sind halt auch alle da. Also all
da.
Meine FC Victoria Co-Gründerinnen und 2 Spielerinnen und unser ganzes FC Victoria Team. Also ich laufe da wie Beyoncé dann durch die Hallen und habe so einen Tross hinter mir.
Zum Personenschützer.
Personenschützer.
Lasst Verena durch.
Und bin mit Ari auf der Bühne und mit Sebastian Detmers. Und also kannst du mich Mittwoch vom Jungfernstieg kratzen. Da ist wahrscheinlich keine
Aber
Stimme
Aber man kann ja
mehr
richtig
da.
Medial gucken, ne? Zugucken.
Ja, ja, es gibt so einen Vodafone-Livestream.
Genau, ich kann dabei sein, auch wenn ich nicht in Hamburg bin.
Genau. Und dann sehe ich dich ja doch, und zwar auch in großer Robe, aber dazu gleich. Also Donnerstagabend sehe ich dich in großer Robe und jetzt halte ich fest, was ich Samstag mache. Da habe ich mein erstes Tennis-Punktspiel.
Oh wow, stimmt, du bist jetzt in der Damenmannschaft.
Ja, Maru hat mich rekrutiert. Ich bin an 6 gesetzt, komisch, und also an letzter Position und mache mir jetzt schon in die Hose. Also wirklich. Also das wird einfach,
ich weiß gar nicht, weißt du, dann komme ich da so auf den Platz und denke innerlich so, was machst du hier? Du hast noch nie ein Tennis-Punktspiel gespielt. Und ich habe aber mir schon so psychologische Tricks überlegt. Ja, also erstmal, glaube ich, nehme ich einfach eine mit und die lockert immer so meine Waden und trägt meine Tasche, weil dann denkt die andere.
So Einschüchterungstricks.
Und die reicht mir dann immer so Elektrolyte und so, dass man so denkt, so, oder ich habe auch so ein Handtuch über dem Kopf, bevor wir anfangen.
Und das ist auch gut, das geht auch gut. Und so fette AirPods, so richtige Kopfhörer drin, dass man so denkt, okay, das ist so ihr Eingangsritual und so. Genau. Die darf keiner stören vorher, ja. die braucht die ganze Konzentration für die Bälle.
Genau so, ich gehe da mit so einem Swagger auf den Platz und bin so in meiner eigenen Welt, leg mir ein Handtuch über den Kopf und so. Oh, und dann habe ich die schon, ja. Dann denkt die nämlich, oh mein Gott, wen haben die denn?
Spielt ihr bei Tennisfreunde Mitte oder ist es woanders?
Nein, auf Sand irgendwo anders. Ich habe seit 100 Jahren nicht auf Sand gespielt. Also to be seen, ja. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Das stimmt.
Und bevor ich dann aber dahin fahre zu diesem Tennis, sind ja Donnerstagabend die German Startup Awards, ja?
Ja.
Und da kommen Philipp und ich, um dich anzufeuern und für dich zu cheeren, weil du ja als Investorin des Jahres nominiert bist. Du, und mir ist es übrigens auch egal, ob du das gewinnst, weil für mich bist du das ja eh, weißt du?
Danke, danke. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gewinne.
Ich war ja letztes Jahr nominiert.
Genau,
ich
habe es
ja
auch nicht gewonnen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da besser abschneide. Und das Ding ist nämlich, Verena, wir haben da keine Chance, weil wir einfach keine Vollzeitinvestorinnen sind.
Nein.
Wir machen das halt als einen unserer 15 Jobs.
Ist auch
und
okay.
Die anderen machen das komplett die ganze Zeit Vollzeit. Und dadurch sind die da auch viel sozusagen kredibler dafür.
Absolut.
Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das gewinne.
Aber die Bühne egal. Auch von Herzen den anderen.
Aber ja, egal. Ist mir auch egal. Ich ziehe so ein richtiges so Gewinner-Outfit an.
Ja,
also ich mache das wie du auf dem Tennisplatz.
Ja. Aber das
ich laufe da
auch
schon mit Entourage rein und mit so einem rosa Pailletten-Outfit. Kein Mist, mache ich wirklich.
Krass.
Und
play to win.
Einfach,
play to win, honey.
Let the game come to you.
Ja, also wir werden hier halt so viele Sportsprüche rausballern. Play to win, let the game come to you und so weiter. So, und was halt auch wieder ein bisschen nervig ist, aber so ist das halt in meinem Leben, Olaf will wieder mit.
Oh, Olaf folgt hier wirklich überall hin.
Also da willst du
macht
einmal
jetzt
zu den
Olaf Scholz die Eröffnungsrede oder wie? Nur weil du da
nur
bist.
Nur weil ich da bin. Da willst du einmal in Ruhe zu den German Startup Awards gehen und dann ruft dich schon wieder Olaf an und sagt, kann ich auch
darf
mit.
Darf ich mitkommen? Darf also ich plus eins sein?
Es ist ein bisschen nervig, aber ich werde ihn dann auch mal an dich übergeben. Dann steht er da nicht so ganz alleine rum. Ich kann jetzt nicht den ganzen Abend mit ihm reden.
Du, ich nehme den Olaf gerne auf. Ich nehme da meine Verantwortung an und werde den so ein bisschen entertainen und mit dem wichtige Dinge über Deutschland diskutieren.
Ja, weil der arme Kerl, der steht da, kennt keinen und und ich möchte ja auch mal irgendwen anders noch begrüßen. Ja.
Obwohl ich Olaf verbinde ich mit komplett anderen Dingen gerade. Also wir waren ja bei Disney on Ice vor einer Weile, weißt du, und seitdem ist Disney wieder bei uns eingezogen. Wir
Olaf, der Schneemann.
Ja klar, der Schneemann von der Eiskönigin, das ist bei mir Olaf. Das ist mein Olaf, den ich dabei habe. Du, den Bundeskanzler, ich den Schneemann. Das passt. Nee, aber wir sind in der Tat wieder im Disney-Dixie, weißt du, von Pixar und Disney. Im Dixie-Fieber. Wir sind im Disney-Film-Fieber und haben gestern Abend den Film Oben geguckt. Hast du den schon gesehen?
Ja.
Zwei Oscars hat er bekommen und war so süß.
Ja, so
also
süß.
Wir haben ihn geliebt. Jetzt wollen natürlich meine Kinder ganz viele Luftballons an unsere Wohnung dran tappen und gucken, ob sie dann auffliegen können.
Ob sie auch abhebt.
Ja, also mal gucken, ob das klappt, aber es war total niedlich. Und ansonsten habe ich natürlich, klar, das Investoren des Jahres German Startup Awards Event am Donnerstag. Ansonsten ist meine Woche im Gegensatz zu dir, aber die Gegensätze ziehen sich ja bei uns
total
neuerdings
deswegen
immer
ich
mehr
dich
an.
Auch so attraktiv, ja.
Ja, genau. Absolut. Ja. Weil,
weil du so anders bist.
Jetzt? Wie du mich gerade hier anguckst. Ich bin ganz unangenehm, ich bin ganz rot. In meinem hier
bisschen
Gebäude.
B schadet
hast du gesehen, dass ich mehr Sommersprossen habe? Meine Tochter hat angefangen zu zählen. Wir sind irgendwann bei 350, konnten wir nicht mehr. Aber
da
ich habe richtig Sonne getankt.
Da wart ihr erst auf der Mitte der linken Wange bei 350.
Das ist echt so. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Also,
du wolltest sagen, dass du
German
das Gegensätze sich anziehen und dass
ach,
du eine
ja,
ganz
meine
leere
Woche.
Woche hast. Ja.
Meine Woche ist leer, die ist nicht leer, die ist einfach arbeiten hinterm Laptop an dem Schreibtisch. Ganz anders als deine. Aber trotzdem, ich finde es total spannend. Also ich finde, die OMR hat richtig spannende Themen diesmal.
Ja, finde ich auch.
Ich habe mir die angeguckt und ich hätte mir ganz viel zum Thema KI angucken können. Sascha Lobo macht so ein Plädoyer zum KI-Ruck in Deutschland. Lanz und Precht reden über KI. Dann macht Philipp ja sein State of the German Internet. Das kann man danach auch echt noch gucken. Bei YouTube ist immer super spannend. So Lage der Nation quasi, wo stehen wir eigentlich? Dann Serena Williams redet über ihre Serena Inc-Strategie.
Sogar Boris Becker kommt.
Und wer auch kommt, ist Benjamin Stuckrad-Barre mit seinem Roman Noch wach. Der macht eine Lesung. Und Verena, wer hat ihn schon zu Ende gelesen?
Den Roman?
Ja.
Nicht etwa du.
Ja.
Lea.
Das ist gleich der erste Roman.
Das war so populärliteraturmäßig genug für dich, dass du das mal in so einem Wochenende durchgezogen hast.
Das konnte ich noch, das konnte ich noch mitmachen. Das war mir nicht zu traurig, zu tief, da musste ich nicht zu viel weinen. Ich war nur geschockt natürlich. Und man muss schon sagen, wenn man das so durchliest, ist es so schön, weil das ist total bildlich beschrieben und es ist natürlich auch sehr, sag ich mal, pointuiert, also viele Spitzen drin. Ja. Und das deswegen macht es aber schon Spaß, es zu lesen. Und man kann sich es vor allen Dingen richtig gut vorstellen. Also ich habe schon beim Lesen gedacht, wow, ist das wirklich ein Roman oder ist das eigentlich eine dokumentarische Nacherzählung?
Ich glaube eher darüber zweiteres. Rätselt Deutschland. Ja.
Total. Und ich glaube echt, also das ist alles Also das kann sehr, sehr gut genau so sich zugetragen haben. Und dadurch ist es aber so wahnsinnig spannend. Also ich hing da echt dran und habe dann gedacht, okay, wie nach jeder Sache, die ich mache, muss ich ja irgendwas draus lernen oder irgendwas verändern. Also habe ich gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach sage, ich gehe nicht mehr auf die Bild. Einfach Seite. Mhm. So. Das wäre doch eigentlich ein Movement, was man machen könnte. Das ist aber leider total so ein Klick, der bei mir sehr automatisch kommt. Ja, wie so Instagram kurz öffnen. So, das ist circa. Mhm. Und jetzt habe ich an dieselbe Stelle gerade das Handelsblatt gepackt. Ist natürlich wirklich wesentlich weniger bildlich und echt, sag ich mal, härtere Kost als die Bild. Also so bisher kickt es mich noch nicht genauso für diese eine Minute Wartezeit oder so. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das, weil ich so dachte, irgendwie kannst du das schwer lesen und danach einfach so ganz normal weitermachen.
Also vielleicht darfst du mal einen Kommentar.
Und ob du die Lesung
ja, ich bin auch gespannt. Ich finde es aber schon zeitlich. Mal... super, dass du das hier so teilst, weil was ich schon finde, was das Problem ist, wenn man über das Thema gar nicht mehr reden darf oder man darf nie sagen, dass man mal auf der Bild-Zeitung war oder so, sondern das ist ja nun schon, ich weiß nicht, wie viele Leute, die lesen 4 Millionen, 5 Millionen, es ist ein absolutes Massenmedium. Ja. Also finde ich super. Ich glaube, was mein Takeaway wäre, und das machen wir hoffentlich schon, aber es kann man hoffentlich noch mehr machen, dieses Aufstehen, wenn Missstände passieren. Weißt du, und nicht dann denken, wenn ich jetzt was sage, dann fliege ich aber oder dann bin ich nicht mehr so beliebt und so. Und das ist sau schwer, da sage ich nicht. Das kannst du eigentlich auch erst dir leisten, natürlich, wenn du schon eine gewisse Position hast.
Total.
Aber dann spätestens musst du es machen. Und deswegen habe ich immer viel sozusagen Empathie für, wenn du noch nicht so weit bist im Leben, dass es dann viel schwerer ist, aufzustehen, wenn du von dem Job abhängig bist. Aber wenn du weiter bist im Leben, musst du aufstehen, dann darfst du das nicht decken.
Ja, vor allen Dingen diese Missstände, die werden ja jetzt gerade ganz groß auch in unserer deutschen Filmindustrie diskutiert. Ne? Da ist ja gerade irgendwie so ein Riesensturm am Laufen und es scheint so, als würden die Arbeitsbedingungen da auch nicht alle perfekt
und das muss auf den Tisch.
Durchgeführt werden. Und es muss auf den Tisch, genau. Da musst du was zu sagen. Da haben wir jetzt natürlich null Insights zu. Aber es ist erstmal richtig, dass man darüber reden kann. Deswegen, also das hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt, wenn ich da gewesen wäre.
Ja.
Und ansonsten, ich werde sowas von vorm Handy hängen und dich verfolgen und gucken, was du da alles
Ich bin so gespannt.
Erlebst.
Kannst du bitte einmal den Livestream am Dienstag um 13.25 Uhr, also wenn der Podcast hier rauskommt, war das alles schon Vergangenheit, aber kannst du den bitte anmachen? Weil es würde mich wirklich mal interessieren, was du sagst, wie das so rüberkommt.
Habt ihr da jetzt eure News im Köcher, die du schon hier die ganze Zeit anpreist?
Ja.
Ja? Okay. Das heißt, da kommt richtig was raus.
Da kommt richtig was raus. Ja,
also. Ich freue mich drauf. Deep Dive.
Heute sprechen wir ja über das Thema Inklusion am Arbeitsplatz. Und wie gut ist Deutschland? Wie gut sind deutsche Unternehmen vorbereitet auf Inklusion? Wie sieht das aus in der freien Wildbahn? Und vielleicht mal zum Anfang ein paar Fakten, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier heute sprechen. Also zum Ersten gibt es rund 10,4 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Das ist eine Zahl von 2019 in Deutschland in privaten Haushalten.
Und darunter waren knapp 4,9 Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Das sagt eine Pressemitteilung von Destatis 2022. Und wie das Statistische Bundesamt zum Deutschen Diversity-Tag 2021 mitgeteilt hat, waren knapp 57% der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren berufstätig, also über die Hälfte, oder suchten nach einer Tätigkeit. Und zum Vergleich, die Erwerbsquote nicht behinderter Menschen in dieser Altersgruppe betrug knapp 82%, also deutlich mehr.
Und jetzt gibt es ja auch Gesetze zur Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz und etwa 173.000 Unternehmen in Deutschland sind dazu verpflichtet, mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung zu vergeben. 40% der Unternehmen schaffen das und haben alle Pflichtarbeitsplätze besetzt, aber 25% der Unternehmen haben keinerlei ArbeitnehmerInnen mit Behinderung eingestellt und zahlen deswegen die volle Höhe der sogenannten Ausgleichsabgabe.
Das ist auch krass, ja. Also ein Viertel hat gar keinen.
Das stimmt und gleichzeitig denke ich mir, du kannst ja dafür nicht einstellen. Also jetzt auch mal im Schutz der Unternehmen. Ja, also in meinem Umfeld haben auch einige eine Behinderung und dadurch, dass sie schwere Krankheiten vorher hatten und das siehst du absolut nicht und würdest es nie wahrnehmen. Das heißt, du kannst ja nicht einstellen für Menschen mit Behinderung.
Du weißt
das heißt,
es manchmal nicht.
Genau, ja. Das heißt, du kannst es auch nicht wirklich verändern. Also bei Frau Mann, sozusagen bei der Quote, ist das visibel. Bei Menschen mit Behinderung, selbst wenn die Arbeitgeber da einen besseren Job machen wollen würden, darfst du ja auch nicht diskriminieren, ja, im positiven Sinne sozusagen.
Das wäre spannend, das mal mit unserem heutigen Gast zu besprechen, weil vielleicht gibt es ja auch schon bestimmte Stellenanzeigen. Aber all das besprechen wir heute mit Sophie von Stockhausen.
Genau, und Sophie lebt seit ihrem Studium der Literaturwissenschaften und Publizistik in Berlin, wo sie bei Unternehmen wie Universal Music und der Modemesse Bread and Butter oder auch dem Startup Noah Technologies gearbeitet hat, bis eine unheilbare Krankheit ihr Leben sehr stark verändert hat. Sophie von Stockhausen lebt inzwischen von einer privaten Berufsunfähigkeitsrente und freiberuflichen Tätigkeiten als Autorin, Ghostwriterin und Kolumnistin. Und neben der Arbeit an ihrem gerade erschienenen Buch mit einem lachenden Auge schreibt sie einen Blog »Ich lebe doch auch zum ersten Mal« über alltägliche Erfahrungen und gesellschaftliche Themen und empfängt regelmäßig Gäste in ihrem Salon zum Gedankenaustausch über Themen aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Außerdem ist Sophie die Mutter des wundervollen Bonussohnes von Verena und deshalb mit ihr natürlich eng familiär und freundschaftlich verbunden. Liebe Sophie, so toll, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast Fast and Curious.
Ja, vielen Dank euch, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig.
Wir freuen uns ganz doll von dir zu hören und auf mehreren Ebenen, aber vor allen Dingen auch, weil dein eigenes Buch rausgekommen ist gerade, mit einem lachenden Auge, wie eine unheilbare Krankheit mein Leben veränderte. Das ist gerade erschienen und deswegen müssen wir natürlich damit starten und vielleicht die erste Frage dazu, was war deine Motivation zu sagen, ich werde jetzt Autorin, ich schreibe ein Buch?
Ja, also das sind unterschiedliche Motivationen. Erstmal musste ich generell so ein bisschen in Richtung Karrierewechsel gehen. Dazu kommen wir bestimmt später noch. Aber so erste Motivation war eigentlich, dass mir im Alltag durch meine Sehbehinderung immer total viele Dinge passiert sind. So Alltagsanekdoten, die manchmal komisch, manchmal traurig, manchmal ein bisschen skurril waren. Und ich die angefangen habe aufzuschreiben und dann aber gedacht hat, ich muss dieser Alltagsevidenz, wie man immer so schön sagt, auch ein bisschen Kontext geben. Ne? Ich muss da irgendwie das ja auch irgendwie erklären und ich habe dann eine Struktur gesucht. Ich liebe Strukturen und Listen und so und habe dann angefangen, das in diese 5 Phasen des Trauerns oder Abschiednehmens einzubauen und während des Schreibens gemerkt, das passt halt total, weil ich vor allem, also das ist ja Vermeidung, Verdrängung und dann eben Wut, Verhandeln, Depression und am Ende dann die Akzeptanz. Und ich habe eben in dieser Vermeidungs- und Verdrängungsphase wahnsinnig viel Zeit, das hat bestimmt 10 Jahre oder mehr, habe ich da drin verbracht und habe das wirklich weggedrückt, verleugnet, niemand mehr drüber gesprochen, nur wirklich eine Handvoll Eingeweihten. Ne? Und dann habe ich mich natürlich auch während des Schreibprozesses, warum ist es so? Und habe dann gemerkt, dass wie so oft bei Dingen, die uns passieren oder wenn wir merken, jetzt haben wir eine Beeinträchtigung oder eine Krankheit oder gehören jetzt eben einfach zu der Gruppe, die nicht mehr zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehört. Was sind denn das für Vorbehalte, die ich selber auch hatte? Ne? Warum ich das als Stigma zum Beispiel in Anführungszeichen gesehen habe. Was sind denn das, was hat denn das mit mir gemacht? Was sind das für Glaubenssätze, die da verwurzelt sind in mir, die eben ja, die dazu geführt haben. Und dann habe ich das so aufgearbeitet und dann eben auch gemerkt, dass dieser Prozess eben auch was mit mir macht, ne? Dass ich dann durch das Schreiben und durch diese verschiedenen Alltagssituationen, wie ich mich da verhalten habe, auch in Bezug auf Arbeit, auf Privates, ne, Dating oder der Umgang mit Freunden, ins Kino, ins Theater gehen, so. Das hat ja wirklich dann Einfluss auf die gesamte Lebenswelt und genau, und das habe ich dann da so umgesetzt.
Und vielleicht mal, weil ja wahrscheinlich noch nicht alle das Buch gelesen haben, wie ist deine Geschichte? Also ich kenne sie ja sehr gut. Ich habe nicht nur das Buch gelesen, sondern wir kennen uns jetzt auch schon seit über 10 Jahren, aber wie alt warst du, als du zum ersten Mal von deiner unheilbaren Augenkrankheit erfahren hast? Und wie sah vor allen Dingen auch dein berufliches Leben bis dahin aus? Also gar nicht so lebenslaufmäßig, aber du standst ja voll im Leben. Und was du gerade gesagt hast, du warst ein Mensch ohne Behinderung und dann kam die Diagnose.
Genau, und es war so, da war ich so um die 30 und ich war damals so nach ersten Berufserfahrung in meinem ersten langjährigen Job angekommen bei der Bread & Butter, der Modemesse, die so in Barcelona und Berlin war, ne, das war, da war ich Sales Manager und das war so klassisches Produktmanagement, Sales arbeiten, ne, viel reisen, auf andere Messen gehen, die eigene Messe vorbereiten, saisonaler Druck, wenn es dann darauf zuarbeitet, viel Kundenkontakt, ne, so dieses kennt man das ja und ja und auch eben dieser ständige Austausch und diese große Agilität und dann habe ich irgendwo da ja auch noch gar nichts, da hat ja die Diagnose für mich noch gar nichts bedeutet. Ja, ich habe das total weggedrängt und habe gesagt, ja, ich habe ja jetzt noch kaum, bin ein bisschen nachtblind, aber ich habe ja jetzt noch keine wirklichen Einwirkungen. Deshalb habe ich das auch erstmal überhaupt nicht ernst genommen und wirklich auch nicht drüber gesprochen.
Mhm. Ne? Kam denn die Diagnose aber in dieser Härte, also unheilbare Augenkrankheit, gleich? Oder war das ein langer Suchprozess, dass du dachtest, weil ehrlicherweise, mein Augenlicht ist jetzt auch nicht so scharf mehr und habe Kontaktlinsen und so weiter. Also das kann es ja auch erstmal sein.
Genau, nee, ich habe schon, also wollte eigentlich nur neue Brille haben, war beim Optiker und die hat gesagt, gehen Sie mal zum Augenarzt, das kommt mir komisch vor. Die Augenärztin hat, gehen Sie mal zum Spezialisten, das kommt mir komisch vor. Mhm. Und der Spezialist hat mir dann in der 5-Minuten-Diagnose gesagt, ja, also das ist hier ganz klar, Netzhautdystrophie gehört zur Makuladegeneration, ist unheilbar, gibt's momentan nichts. Good luck, so ungefähr. Und ich stand dann da, so, weil, also auf der, das war in Hamburg,
wow,
in Eppendorf.
Aber das ist ja so, also Sophie, das stelle ich mir, also das ist doch niederschmetternd, oder? Wenn du dann da sitzt und so eine Diagnose von Latz geknallt bekommst, das ist doch unfassbar. Also bist du da raus und hast gedacht, um Gottes Willen, oder bist du da raus und hast gedacht, das wollen wir jetzt erstmal sehen? Oder naja, das also ist nicht passiert.
Also ich bin hingefahren mit dem Glauben, wie was du eben sagtest, Lea, ne? Dieses, ach, das kann man bestimmt lasern, ne?
Genau, sowas. So
irgendwie. Mhm. Und dann bin ich, als wir zurückgefahren sind, ich bin damals mit meinem Lebenspartner damals hingefahren, waren wir so, haben wir erstmal nur geschwiegen. Ich fühlte mich wie in so einer Blase. Ich beschreibe das auch im Buch so, ne? Ich wusste überhaupt nicht so, was da jetzt auf mich eingeprasselt ist. Und dann haben wir beide nichts sagen können und plötzlich sind wir echt rechts rangefahren und haben erstmal geweint und uns in den Arm gelegt. Kriege ich jetzt auch noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das war wirklich, ne, weil, also meinem damaligen Freund war es, glaube ich, viel eher bewusst, was das bedeutet. Und ich habe das irgendwo unterschwellig auch gewusst, aber ich habe das dann in den Folgemonaten und Jahren total verdrängt und wollte damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Also er war auch derjenige, der dann immer Research gemacht hat und gesagt hat, das kann es nicht gewesen sein, wir müssen noch zu einem anderen Spezialisten und da gibt's bestimmt was und sich weltweit bis heute informiert auf Foren und Universitätswebseiten, Studien liest und so weiter. Ne? Aber ich wollte das erstmal nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, nee, das hat momentan nichts mit mir und meiner Person zu tun. Ich habe das versucht, wirklich von mir abzukoppeln.
Ja. So. Und wie schnell ging es dann, dass du gemerkt hast, okay, ich versuche es zu verdrängen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich merke, es passiert.
Ja. Also das hat dann immer so Schübe gehabt, ne, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so, okay, das geht jetzt nicht mehr. Oder wenn man an bekannten Orten ist, zum Beispiel zu den Eltern nach Hause fährt und sagt, ah, guck mal, das konnte ich früher immer von hier aus sehen, sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr, komisch. Also solche Sachen sind relativ schnell mir dann aufgefallen. Und ich hatte eben damals noch so ein bisschen das Glück, dass ich erstmal ja so lange bei diesem einen und demselben Arbeitgeber war. Und da hatte das dann jetzt erstmal so im Berufsalltag zum Beispiel gar nicht so Konsequenzen, dass ich da einfach mich und auch mein Arbeitsumfeld so langsam dran gewöhnt habe, ne, dass wir so gemeinsam daran gewachsen sind und ohne, dass ich jetzt genau sagen musste, was ich habe. Mein Chef sagte auch, ich kann auch nicht so gut gucken, mir ist das auch lieber, wenn die Pläne groß ausgedruckt sind und so. Ne, also da hatte ich dann irgendwie, und dann auch meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen, die haben auch alle gesagt, ja, du, wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann helfe ich dir, kriegst einen großen Monitor und so. Also das war dann so, ohne dass man das thematisieren müsste, denn das habe ich damals zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, war das irgendwo, habe ich das schon gemerkt und dann auch, jetzt kann ich nicht mehr Auto fahren, das geht einfach nicht mehr. Aber das waren alles so eigene Entscheidungen, die ich gesagt habe, nee, das kannst du so nicht mehr machen. Ne?
Oder wenn du dann einfach nicht.
Genau, Leute nicht mehr kennst oder so.
Und wann war dann so der Punkt, als du gemerkt hast, Mensch, jetzt ist mein Augenlicht so eingeschränkt, dass wirklich ich am Arbeitsplatz richtig Hilfe brauche oder auch die Arbeit so nicht mehr geht? Also wie war so dieses, dass du gemerkt hast, Mensch, das ist jetzt zu stark geworden, das funktioniert nicht?
Ja, also das war so um und bei der Geburt meines Sohnes, weil ich so damals eben erst in Elternzeit gegangen bin und dann ging es halt mit meinem damaligen Chef so ein bisschen darum, wie kommt die wieder und kann die dann überhaupt wiederkommen, weil da war tatsächlich erstmal sein, also er wusste es ja auch nicht, aber sein Vorbehalt war erstmal, oh Gott, Mutter mit Kind geht ja gar nicht irgendwie so. Hashtag, ich bin schon gleich zwei.
Thema noch. Okay.
Genau.
Schon gleich zwei Einschränkungen. Oh Gott.
Genau. Und dann wollte ich aber auch zurück und dann kriegte ich aber erstmal so neue Aufgaben, neues Team und so und war aber dann und habe dann gemerkt, oh, jetzt musst du dich hier in eine neue Software einarbeiten, schwierig. Und dann ging es aber wirklich auch darum, dass die Firma so ein bisschen in Schieflage geriet und er eben Leute entlassen wollte. Und ich mich natürlich dann gesagt habe, nee, also jetzt muss ich das auch öffentlich machen, weil ich habe hier schon auch einen Kündigungsschutz und so weiter. Nicht nur als Mutter, sondern auch als behinderte Person. Und dann hat er das aber auch nur so hingenommen und gesagt, naja, gut, wir wussten ja, dass du nicht so gut siehst, aber das ist mir jetzt egal. Mir geht es jetzt echt darum, dass ich hier nur Vollzeit und 150% brauche und wir müssen uns einigen. Und dann haben wir uns geeinigt und ich bin da raus. Und dann ging für mich eigentlich die Phase los, wo ich richtig gemerkt habe, in was für einer Komfortzone ich vorher war. Und dass ich jetzt eben, dass diese Bewerbungsphase mich schon davor stellt, dass ich dachte, oh ja, jetzt musst du dich ja in komplett neue Teams, werden die Akzeptanz haben, glauben die dir überhaupt, dass du was kannst, etc. Das ging dann jetzt so.
Und wie geht man dann in so ein Bewerbungsgespräch? Also du hast du es aktiv angesprochen? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn du es nicht angesprochen hast, dann hast du wahrscheinlich die Angst aus sozusagen, ich sag's mal ganz böse, wann fliege ich auf? Ja, wann muss ich sagen, oh, ich kann hier gerade nicht, weil? Also wie, mit welchem Selbstbewusstsein oder mit welcher Haltung geht man in so ein Bewerbungsgespräch?
Ja, also ganz unterschiedlich. Ich habe ehrlich gesagt mir schnell so Beratung gesucht. Ne? Da gibt es dann so lauter Stellen, ne? Sehbehindertenberatung oder sowas, Verbände und so. Und die haben gesagt, nee, Sie müssen das sagen. Das gibt Ihnen auch Vorteile im Bewerbungsgespräch. Das sehe ich heutzutage anders. Aber nichtsdestotrotz ist Transparenz auch in meinen Augen key, weil ich habe immer gedacht, nee, natürlich muss ich das sagen, weil klar, vielleicht kann ich jetzt noch diesen Bewerbungsprozess überstehen und auch vielleicht eine erste Woche, aber ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Ne? Und ich würde es als arbeitgebende Person ja auch wissen wollen, wenn jemand eine Hilfe braucht. Und ich habe immer gedacht, nee, Transparenz ist doch super, ich sage das hier jetzt ganz offen, habe dann aber im Bewerbungsgespräch oft gemerkt, dass das dann auch gerade in größeren Unternehmen oft so auf so komische Vorbehalte, viel Unwissenheit, total viel Unsicherheit ist. Ne? Also so, dass die dann oft auch so, bin ich mal auf so eine Mauer des Schweigens, man sagt es dann und wird schon nicht gefragt und kann es dann endlich bei Stärken und Schwächen mal droppen. Ja, weil die kommt ja immer. Ja. Und dann ist immer, ja, vielen Dank, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also und denkt so, ja, aber wollt ihr nicht auch wissen? Weil ich würde es wissen wollen. Und natürlich waren immer die Gespräche super, die, wo eben wir ganz offen sprechen können. Ich hatte einmal ein Megagespräch zum Beispiel bei VDI, kann man ja mal hier sagen, die eben ganz offen mit mir drüber gesprochen haben und wo wir dann am Ende einfach gesehen haben, dass die Position nicht klappt, aber ansonsten hätten die mich eingestellt. Die haben da jetzt überhaupt keine Probleme gesehen, aber das steht und fällt halt damit, fand ich auch immer. Und deshalb bin ich relativ früh auch da in die Offenheit gegangen und habe gesagt, ja gut, also ne, macht ja alles andere keinen Sinn. So.
Und jetzt hast du gesagt, da gab es ganz viel Unsicherheit und Unwissenheit. Und ich glaube, das ist ja auch natürlich. Also wir,
klar,
woher auch wissen, ne? Und woher auch wissen, wie damit umzugehen. Und man will es dann auch, glaube ich, nicht falsch machen. Also es ist, glaube ich, ganz viel auch eher wirklich, ich weiß nicht, wie ich es gut machen kann. Und deswegen macht man dann irgendwie nichts oder sagt nichts oder reagiert nicht. Das heißt, wie hat denn generell so dein Umfeld dann reagiert? Und also beruflich und privat, wie bist du und wie sind die damit umgegangen, dass da so viel Aufklärungsarbeit und so viel, ja, auch so emotionale Sicherheit nachzuholen ist und du ja auch nicht wahrscheinlich die ganze Zeit mit einem Mitleidsauge angeguckt werden möchtest, ja, sondern du willst ja auch, dass Leute auf dich zukommen und sagen, Sophie, komm, wir gehen was trinken, Vino aufgemacht, jetzt quatschen wir über die Männer oder was auch immer, wir und nicht die ganze Zeit nur noch über Krankheiten reden. Also wie ist denn so der Umgang gewesen in dieser ersten Zeit?
Also auch da, ne, ist es so, dieses klassische Ding, wie man in den Wald reinruft, ne, schallt es irgendwie hinaus. Also ob es jetzt beruflich oder privat war, in dem Moment, wo ich eben öffentlicher gemacht habe, wie anstrengend das ja auch für mich war. Ich habe ja an ganz vielen Stellen kompensiert, ja, habe dann irgendwie einen lustigen Spruch gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich habe gerade eine Person verwechselt im Dunkeln oder habe die Falsche angesprochen oder habe Termine durcheinander gebracht oder so. Ne? Und das habe ich eben sehr viel, das ist ja auch anstrengend. Ne? Das, also ich war dann ja auch am Ende des Tages oder total fertig. Und auch da habe ich eben erst mühsam lernen müssen. Und das ist eigentlich das, ne? Es ist nicht immer das Umfeld schuld, sondern ich glaube, dass so wie ich dann irgendwie für mich entschieden habe, nee, ich muss jetzt transparenter sein, ich muss mich kennzeichnen, ich muss den Leuten sagen, was mit mir los ist. In dem Moment wird es auch immer einfacher. Ne? Und dann wird es auch, können die Leute auch reagieren und dann entwickeln Freunde sowieso, also das soziale Umfeld sowieso so eine ganz natürliche Art, damit umzugehen und dann ist es eben auch kein Thema mehr. Ne? Also unter meinen Freunden ist es überhaupt kein Thema zu sagen, hey, soll ich dich schnell mit dem Taxi abzunehmen oder wollen wir zusammen mit der BVG fahren? Wie hättest du es gern oder kommst du alleine hin? Ja? Also so, das ist so ein ganz natürlicher Umgang und ich habe es in Unternehmen in dem Moment, wo ich beschäftigt war, auch so erlebt. Also es war lediglich diese Bewerbungsphase, die immer so ein bisschen sehr, ja, schwierig einfach war.
Und dann hast du ja aber eben nach der Bread and Butter ja dann auch lange in einem Startup gearbeitet. Also du hast ja dann einen Job bekommen und gehabt. Welche Unterstützung am Arbeitsplatz bekommt man sozusagen automatisch im Sinne von, die ist vielleicht auch staatlich gefördert oder vorgesehen? Welche braucht man darüber hinaus und was fehlt? Also wo sagst du einfach so, wie wir das jetzt gerade machen, funktioniert das noch nicht?
Ja, also es ist auch da, ne, auf beiden Seiten, sowohl bei mir war da super viel Unwissenheit, da musste ich mich auch erstmal reinarbeiten, da geht man dann zu diversen Beratungsstellen, macht vielleicht mal hier und da so einen Kurs oder so, als auch auf der Seite der Arbeitgeber, das wissen die auch oft nicht. Und da gibt es relativ viele, es gibt sowas wie Wiedereingliederungszuschüsse, wo du ein Jahr das Gehalt zu 75% gezahlt bekommst, ja. Oder das gibt sogar, oder Ausbildungszuschüsse, ne, je nachdem, was man sucht. Dann gibt es eben Modelle, so wie Hamburger Modell kennen, glaube ich, die meisten, ne, bei psychisch Erkrankten oder so. Also es gibt ja genug, es gibt da echt viele Möglichkeiten. Dann gibt es eben diese Arbeitsplatzgestaltung, dass die sagen, ja, hier, was brauchst du, damit du hier irgendwie gut arbeiten kannst, ne? Was sind da für Hilfsmittel nötig? Brauchst du vielleicht eine Arbeitsassistenz und so? Und das alles ist theoretisch da, hat aber natürlich, und das ist auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen so ein Nachteil, dass es eben oft sehr lang braucht, diese Dinge dann anzuleiern oder eben dafür die Verfahren schnell zu beschleunigen, ne? Aber grundsätzlich gibt es da eben echt viel.
Also es mangelt eher an der Transparenz, dass man weiß, was es alles gibt, als dass, wenn man dann sucht, dass man einiges findet.
Total, ja. Auf beiden Seiten auf jeden Fall.
Und Sophie, jetzt lebst du ja, ich glaube teilweise oder voll, weiß ich nicht, kannst du ja gleich mal sagen, auch von Berufsunfähigkeitsrente. Ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber hattest quasi eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Das habe ich in der Tat auch super früh gemacht, weil mein Vater mich die ganze Zeit da so drauf gedrängt hat. Und ich damals so dachte, sorry, aber ey, warum? Also ich bin topfit, warum? War das für dich damals selbstverständlich, die abzuschließen? Und die hattest du schon und das war irgendwie Gott gegeben, irgendjemand hat dich dazu gedrängt oder wie kam es dazu? Und zahlt die jetzt quasi deinen Lebensunterhalt?
Genau, also zur ersten Frage war für mich auch überhaupt nicht selbstverständlich. Mir ging es genauso wie dir, aber Wir wohnen hier in Berlin, das kennt ihr vielleicht auch noch, nach dem Abschluss an der UdK von einem großen Versicherer gestalkt. Und damals haben wir dann einfach gesagt, hey, es gibt Kaffee und Kekse, lass mal hingehen und uns dann eine Stunde volllabern lassen. Und ein guter Freund von mir hat das tatsächlich bei denen abgeschlossen. Ich habe mich dann noch ein bisschen erkundigt und habe das dann bei jemand anderem abgeschlossen. Mhm. Aber der gute Freund ist ziemlich kurz nach der Uni erkrankt und hat davon eben auch profitiert. Und das hat mir nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, wie schnell das eigentlich gehen kann, dass der sich wenigstens die letzten Lebensjahre noch schön machen konnte, bevor er dann gestorben ist. Und dann hat mir dieser Freund damals auch, wie dein Vater dir gesagt hat, du musst das machen, jeder sollte das machen. Und wenn man so heute guckt, ne, dass eigentlich nur 3% der Behinderungen irgendwie angeboren sind und wir 9 von 10 Schwerbehinderungen kriegst du im Laufe deines Lebens, deines mittleren Alters. Ne? Ihr seid ja noch jung, eigentlich auch, aber es ist eben so, ne, dass man, ne, also ich will das jetzt nicht irgendwie schwarz malen, aber eigentlich sollte sich jeder klar machen, es kann jeden treffen. Ne? Und das sind ja, das ist auch wieder so dieses Spektrum an Behinderung, ist ja nicht nur Rollstuhl und hier irgendwie Blindheit, sondern da ist ja alles von schlimmer Bandscheibenvorfall über gehörlos, über hab nur eine halbe Niere oder so dabei.
Über,
ne?
Nach einer schlimmen Krebserkrankung und so. Also ich habe es in meinem Umfeld auch. Und das heißt ja einfach, dass du wirklich langfristig eingeschränkt bist und das auch nicht wieder gut wird, quasi, dass das bleibt.
Und zu deiner Frage, also ich habe das dann abgeschlossen und das dann aber so, ich will es immer einfach haben und habe mir auch nie Gedanken über Rente gemacht. Und das war halt so ein Produkt, das, wenn ich es nicht gebraucht hätte, sich als Rente ausgezahlt worden wäre am Ende.
Ach so.
Und dann dachte ich, naja, da kann man ja nichts falsch machen. Und klar, das war monatlich als Berufsanfänger richtig viel Geld. Das ist echt old. Dann am Anfang denke ich immer so, warum will ich das weitermachen, so wenn es dann am Ende wieder am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Aber genau. Aber jetzt bin ich natürlich heilfroh und es bestreitet tatsächlich, also deckelt das eben total viele meiner Kosten monatlich, was für mich super ist, weil ich dann eben echt in einem ganz anderen Verhältnis jetzt auf Arbeit reagieren kann, freiberuflich arbeiten kann, in meiner Zeit, in meinem Tempo. Ich bin ja auch 2018 komplett ausgebrannt, weil ich dachte, ich muss alles genauso performen wie andere und das muss jetzt hier immer so weitergehen mit Kleinkind und hast du nicht gesehen. Und das geht einfach nicht. Ne? Also das habe ich für mich gemerkt, das war einfach zu viel.
Genau, und ich glaube auch, diese Realisierung, dass man das Tempo schon allein deshalb nicht mitgehen kann, weil alles länger dauert und dass man sich dann aber noch immer am gleichen Maßstab misst. Und deswegen hat ja der Bundestag 2023 den Gesetzesentwurf zur Förderung eines inklusiven Arbeitsplatzes zugestimmt, also nicht nur deswegen, sondern um das Thema noch weiter voranzubringen. Kennst du diesen Entwurf? Reicht der aus? Ist der gut?
Also ich kenne jetzt nicht im Detail, aber ich habe mich da natürlich auch mit beschäftigt und das bezieht sich ja auch viel auf die UN-Behindertenkonvention, ne, die ja auch die Ziele schon seit Jahren vorgibt und wo Deutschland auch an bestimmten Stellen noch nachbessern muss. Also da sind schon ganz tolle Ansätze dabei und da gibt's vieles, was eben auf einem guten Weg ist, aber natürlich ist immer noch Luft nach oben. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei der Sozialgesetzgebung, nochmal Stichwort Bewerbung, das funktioniert halt besser, wenn man schon in einer wenn man schon im Beruf steckt und schon irgendwo was hat, dann ist man irgendwie ein bisschen abgesicherter und dann greift das eher. Vorher hilft mir das gar nichts, wenn die sagen, ja, die müssen dich zum Gespräch einladen. Was habe ich denn da von der Firma, mich zwanghaft zum Gespräch einladen muss, aber sagt, nee, die Olle wollen wir hier aber gar nicht haben, jetzt müssen wir die einladen. Was soll denn das? Ne, das bringt ja überhaupt nichts. Das sind ja dann Lippenbekenntnisse, die am Ende für alle nur Zeit und Geld kostet und nerven. Und da sind wir immer, wie gesagt, auf einem guten Weg. Und was sich jetzt, glaube ich, massiv verändert hat, ist für die Unternehmen, die eben eine Verpflichtung haben, schwerbehinderte Personen einzustellen, dass diese Abgabe, ne, die Ausgleichsabgabe, wenn man das nicht macht, die ist eben von 180, glaube ich, oder 170 Euro auf 720 Euro erhöht worden pro nicht beschäftigte Person. Genau, also du musst, das sind so 170.000 Firmen, glaube ich, bundesweit, die das betrifft, ne? Und ein Viertel davon machen das eben nur. Also das ist, da ist eben auch noch viel drin. Und klar, diese Gelder, die man da zusammensammelt, die gehen dann auch wieder in Projekte, in Förderung für Inklusion, und für Teilhabe und so weiter. Das ist so ein bisschen wie so eine CO2-Abgabe dann, wenn man so will. Genau. Und dann ist natürlich etwas, was jetzt dem Ganzen in die Karten spielt, ist der Fachkräftemangel. Ne? Also wir können uns das einfach nicht mehr leisten, zu sagen, nö, behinderte Beschäftigte brauchen wir nicht. Also da muss man dann, glaube ich, einfach umdenken. Und das haben, glaube ich, sowohl die Gesetzgebung als auch Unternehmen haben das jetzt gemerkt. Ne?
Ja, 10,4 Millionen Menschen in Deutschland mit Behinderung.
Genau, ne? Und das ist auch sowas, ne? Wir denken da oft in Extremen, aber es gibt eben diese breite Mitte, von der wir eben nochmal gesprochen haben, wo ja auch viele schon total erfolgreich in Beschäftigung sind, ja, oder ganz erfolgreich arbeiten, ne? Sei es freiberuflich oder angestellt, aber davon kriegt man eben immer nicht so viel mit.
Genau. Und sag mal, was gibt es denn an, also jetzt, wenn man selber Arbeitgeber ist, was kann man denn eigentlich selbst machen, um inklusiver einzustellen, zu fördern, zu arbeiten und da einfach ja mehr Gleichberechtigung walten lassen zu können? Weil ich glaube, da ist auch noch einfach ganz viel Unwissenheit, dass man gar nicht weiß, wie man es tun könnte. Oder ist es dann ein auf diesen Spezialfall eingehen und sagen, okay, Sophie, wenn du jetzt da drin bist, wie können wir dir das bestmöglich erleichtern, dein Arbeitsumfeld? Weil natürlich auch nicht jede Art von Behinderung gleich handhabbar ist, sondern es wahrscheinlich schon individuelle Lösungen braucht. Aber was würdest du uns denn so als Arbeitgebern mitgeben, wo du sagen würdest, bitte ändert doch mal oder macht mehr das und das?
Ja, also da sprichst du schon wirklich zentrale Punkte an, ne? Das ist eben einerseits, ist es total wichtig, diesen ganzen Bürokratieabbau hinzukriegen, ne? Dass die diese ganzen, dass das vereinfacht wird für Firmen, aber auch und dann eben die Transparenz schaffen, was ist denn gelungene Teilhabe, wo hat das gut funktioniert, sich darüber auch auszutauschen. Ne? Mhm. Und dann eben zu sagen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, eben, was du eben sagtest, dieses Individuelle, ne, dass du eben guckst, was, dass man nicht jetzt sagt, okay, ich muss jetzt alles neu denken, aber dass man eben schon im individuellen Fall hier dann eine Beratung macht und sagt, ja gut, wenn die Person jetzt einfach nicht mehr gucken kann und nicht mehr mobil ist, dann macht die halt mehr im Büro. Ja, also das ist jetzt wieder ganz platt zu sagen. Ja. Aber und dann macht die halt Sachen ohne Reisetätigkeit. Und was eben für Unternehmen, gerade jetzt auch, wenn jetzt eher kleinere Unternehmen oder so gegründete Unternehmen zuhören, wichtig ist, ich würde den Spieß so ein bisschen umdrehen. Ich würde einfach an diese Stellen rantreten. Also es gibt so verschiedene auch Jobvermittlungen, die sich in dem Bereich engagieren, ne? Also zum Beispiel Taktilum, oder ich kann euch da dann auch später nochmal Links schicken, die könnt ihr dann auch gerne in die Shownotes einnehmen, dass man die anspricht und sagt, also wir sind eine Firma, wir sind so und so groß, wir wollen gerne behinderten Menschen die Möglichkeit, wir suchen die und die Leute und wir können, haben aber nicht die Zeit, uns hier ein Jahr mit Verwaltungsakt und Hilfsmittelbeschaffung und Arbeitsplatzgestaltung auseinanderzusetzen. Also und da gibt es eben viele Einrichtungen, die sagen, ja, wir vermitteln. Wir kennen sowohl die Seite derer, die suchen, als auch die Arbeitgeberseite. Und die wissen genau, wie kompliziert das ist und sein kann und wie wenig Wissen davor schon. Und so würde ich es dann eher aufziehen, zu sagen, ich suche mir konkret jemanden, der da vermittelt. Als wäre es wie so ein Headhunter so ein bisschen. Ne?
Jetzt hast du eben das Thema Vereinbarkeit auch angesprochen. Und das ist ja dann was, was natürlich auch kommt, wie bei jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin, dass man sich darüber viele Gedanken macht. Und da gibt es da besondere Förderungen? Also hat man irgendwelche, ich will nicht sagen Vorteile, aber so kommt man da irgendwie schneller in die Kita rein?
Ansprüche.
Oder andere Ansprüche, die ja absolut gerechtfertigt werden.
Ist interessant, ne? Das habe ich echt, da muss ich echt nachdenken, das habe ich, wenn es das gibt, habe ich das
noch nicht entdeckt.
Nee, also ich meine, ich habe ganz normal meinen Kita-Platz beim Jugendamt und so weiter, ne, diese Gutscheine besorgt und also ich glaube, ne, ich bin jetzt natürlich auch in einer privilegierteren Situation, dadurch, dass ich jetzt finanziell nicht abhängig bin von sozialen Sicherungssystemen oder so. In dem Fall greift dann immer sowas wie Wohngeld und so weiter, ne? Aber also ich habe nie erlebt, dass auch bei diesem Thema, ne, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder so, dass irgendwie noch eine Rolle gespielt hätte, dass man sagt, da ist aber noch eine Schwerbehinderung. Oder selbst wenn ich, ja mal auch ein paar Monate so eine Maßnahme gemacht, wo man so Blindentechniken lernt und sich so den Arbeitsplatz einrichtet und da so ein paar Maßnahmen macht, Und auch da haben die mich genauso behandelt wie jemand, der jetzt kein Kind hat, wo ich immer sagte, naja, aber ich, wenn ich nach Hause komme, lege ich nicht die Füße hoch, sondern dann werden noch irgendwie Kindergarten, Spielplatz, Sportverein und nächsten Morgen werden Brote geschmiert. Also es ist, ne, und das wird aber relativ wenig berücksichtigt. Oder wenn es so ist, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Mhm. Und das ist auch so typisch für dieses ganze Thema, ne? Das ist, dass man jeder für sich da alleine kämpft und man sucht sich die Sachen zusammen und wer halt Glück hat und gut aufgestellt ist und gute Recherche, der kommt halt weiter. Und es ist immer so, je mehr Unterstützung du von Freunden und Familie hast, umso besser. Also das kannst du momentan in diesem ganzen Thema Inklusion sagen. Die Leute, die ihre Kinder in eine inklusive Schule kriegen, das sind immer Eltern, die mega engagiert sind. Und das geht dann weiter mit dem Job. Das ist, also ohne Beziehung habe ich die Jobs, die ich wirklich haben wollte, nicht bekommen. Ne? Das ist also ganz klar.
Ja, und das ist ja schon, ja, also so ist es einfach. Wenn du dir so dein Arbeitsumfeld bisher angeguckt hast, was war so für dich am desillusionierendsten? Wo hast du so gedacht, Mensch, boah, das hätte ich echt anders erwartet im Umgang mit deiner Behinderung? Und was war auf der anderen Seite was Schönes und eine Positiverfahrung im Arbeitsumfeld?
Also auch die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber am desillusionierendsten war tatsächlich in der Bewerbungsphase, diese, dass ich teilweise wirklich auf Ignoranz getroffen bin. Ich beschreibe in meinem Buch ja dieses Interview mit einem großen Finanzdienstleister, die das einfach nicht verstanden haben, dass ich so einen Logiktest nicht machen kann. Ja, dass ich diese, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das sind diese Würfel, wo man Muster und Formen zuordnen muss und die Würfel sind dann, ne, kennt man, das ist ein Intelligenz-Logiktest und ich habe ihr das im Vorfeld gesagt, dass ich den wahrscheinlich nicht machen werden kann, schon gar nicht in einem Zeitlimit und die so, ja, das macht nichts und dann hat die mir halt knallhart so eine automatisierte Antwort geschickt, ja, sie sind leider durchgefallen, sie werden jetzt hier nicht mehr im Bewerbungsverfahren berücksichtigt, wo ich sagte, willst du mich verarschen? Und das ist sowas, das habe ich auch in der Wutphase behandelt, da bin ich halt echt ausgerechnet. Ich habe gesagt, du würdest ja auch nicht von jemandem im Rollstuhl verlangen, dass er hier irgendwie die Treppen, Meter das Treppenhaus geht, damit er die Teamfähigkeit beweist. Ne? Also es ist so. Und oder dass dir dann Leute im Bewerbungsgespräch sagen, naja, vielleicht sollten sie sich mal in einer Zeitarbeitsfirma bewerben, dann können sie sich ein bisschen besser beweisen, was sie können, wo ich auch dachte, sehr vielen Dank auch. Und das ist mir eben eher in sehr großen Unternehmen passiert, während ich wirklich sagen muss, in Startups oder je kleiner und familiärer geführter das Unternehmen war, umso einfacher. Da waren einfach so ein natürlicher Umgang, ja. Da waren eben nicht so viele Berührungsängste. Und ich habe eben in den Startups, die ich gearbeitet habe, da kam immer diese essentielle Frage, was brauchst du, damit wir zusammen gut arbeiten können? Und das ist eigentlich so ein Kernsatz, ja. Also es ist so nicht dieses, oh Gott, wie schlimm und so, was machen wir denn jetzt, sondern eben, wie kriegen wir es hin? Und das ist, glaube ich, essentiell in dem Zusammenhang. Auch, dass die dann, ne, dass die dann schnell Lösungen finden, wenn man in einer Softwarebude arbeitet und die Hilfsmittel dauern ein halbes Jahr, dann sagen die, nö, ich richte dir das hier ein, das kannst du alles bei Apple so machen.
Ja, also. Ja, ich glaube auch. Was ich gerade spannend fand, war, dass du gesagt hast, alle die ein enges, familiäres oder Freundesumfeld haben, das mithilft. Und ich kenne ja deinen Freundeskreis oder dein Freundesumfeld und bin, was heißt jedes Mal begeistert? Ich finde es selbstverständlich und trotzdem ist es toll, ne? Wie eingebettet du bist. Und trotzdem, ich meine, wir haben ja, dein Sohn ist mein Bonussohn, was ja eine sehr schöne Verbindung zwischen uns ist. Und, und Gott sei Dank ist er nicht unsere einzige Verbindung, sondern wir mögen uns auch unabhängig von ihm. Aber was würdest du dir noch mehr wünschen von deinem engsten Umfeld? Weil man, und damit schließe ich mich mit ein, weil auch da stellt man ja nicht jede 3 Monate die Frage, was kann ich denn noch für dich tun? Weil du natürlich auch so eine Selbstverständlichkeit und so ein bisschen dieses ausstrahlst, ich will keinem zur Last fallen, ich will jetzt gar nicht groß über meine Krankheit reden und dann tendiert natürlich das Umfeld auch irgendwann zu sagen, die kommt ja gut klar. Also, ja, genau. Wo sagst du, check doch einfach öfter ein, gar nicht nur bei mir, sondern was du so beobachtet hast, oder mach doch dies oder jenes, weil das unterschätzt man, wie wichtig es ist.
Ja, also wie du richtig sagst, ne, ich finde so in meinem persönlichen Umfeld kann ich mich echt überhaupt nicht beschweren, da ist echt, das ist wirklich vorbildlich. weil das sich inzwischen auch so eingespielt hat, ne? Und klar gibt's Sonne und Sonne, aber eigentlich im Großen und Ganzen, deshalb lobe ich die ja auch sehr, meine sogenannten Wahlverwandtschaften in meinem Buch. Mhm. Auf so einer höheren Ebene, auch so, wenn ich so an euch beide denke, ne, ihr habt so viel Bezug zu Leuten, ihr sprecht mit einflussreichen Menschen, ihr seid in Aufsichtsboards, ne, ihr sprecht mit in Gründergremien und in Verbänden. Also, dass man da vielleicht das Thema auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert und so ein bisschen immer mehr auf der Agenda mal wieder als kleines Nervchen, so ein Ellbogen irgendwie so mit reinbringt. Das ist, glaube ich, wichtig, Punkt. Weil also das habe ich auch mit dem Christian Schenk besprochen. Ich glaube, die Sichtbarkeit, das ist so das, was uns fehlt. Wir brauchen diese Berührungspunkte. Wir brauchen dieses, dass es absolut alltäglich ist, weil sonst dadurch haben sich meine Barrieren im Kopf abgebaut. Und das ist bei jedem anderen auch so. Und das ist ja in jedem Bezug so. Immer wenn wir von Diskriminierung oder Ausgrenzung oder was auch immer sprechen, hat es ja immer was damit zu tun, dass Menschen keinen Zugang haben zu etwas oder keine Berührungspunkte. Und das ist hier genauso. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Niemand möchte gerne die ganze Zeit mit Krankheit und irgendwie vielleicht sogar Tod oder was auch immer konfrontiert sein. Aber das drücken ja die meisten Leute, also jetzt von mir aus auch gar nicht aus, wie du sagst, Verena, ne? Ich lebe das ja ganz anders. Ich will ja auch gar nicht so definiert werden. Ich will ja als Mutter, als Salondame, als Autorin, als was auch immer gesehen werden und will das ja gar nicht so einordnen, ne? Und ich bin da auch gerne bereit, jedem und jeder, die Lust haben, sich da beraten zu lassen in puncto Barrierefreiheit und auch so ein bisschen, ne, wie man sich vielleicht aufstellt, wo man fragen kann und auch, dass man eben mit Betroffenen spricht und nicht über Betroffene und die in diese Entscheidungsprozesse mit einbezieht. Ne? Das ist, glaube ich, echt wichtig.
Sophie, das war das beste Schlusswort, was es geben kann. Wirklich Barrieren im Kopf und auch sonst abbauen und da nochmal mehr auch den Ellenbogen oder so diesen freundlichen Notch, ja, den freundlichen Zeigefinger, nicht boshaft, sondern zu sagen, hey, da haben wir noch echt eine Chance, was zu verbessern und uns zu verändern und noch inklusiver zu sein für eine Gesellschaft, in der wir so leben wollen. Deswegen, ich finde es Wahnsinn, wie offen und wie eloquent und wie wundervoll du deine Geschichte teilst. Und auch, ich finde es so toll, dass du es tust, dass du extra ein Buch darüber schreibst, weil ich glaube, du erreichst damit so viele Menschen, viel mehr von denen man es auch nicht denkt, die sagen, Mensch, da fühle ich mich angesprochen. Ich habe auch Themen, die einfach, ja, die so schwer sind und wo man durch diese Trauerprozesse durchgeht. Und deswegen, glaube ich, erreichst du da ganz, ganz viele mit. Deswegen eine riesige Empfehlung. Ich werde das Buch auf jeden Fall selber lesen und und berichten und Feedback geben. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst und
ich danke
dass
euch
geholfen hast, das besser zu verstehen und uns und die Gesellschaft weiterzubringen. Das ist, glaube ich, die Idee gewesen.
Ich danke euch. Wunderbar.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen. Und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Was bewegt uns? Ja, heute wollten wir uns den Begriff alte weiße Männer vornehmen und das war eigentlich gar nicht unsere Idee, sondern uns hat eine Zuhörerin geschrieben, die gesagt hat, Mensch, euer letzter Gast, der hat ganz, ganz oft diesen Terminus alte weiße Männer benutzt und das hat sie irgendwie, das bedeutet, genau. Also das ist für sie negativ, das hat sie genervt, das findet sie abwertend und sie fragt sich, ist das in der heutigen Zeit noch sinnvoll, sollte man das machen? Zum Kontext muss man sagen, dass unser letzter Gast auch ein älterer weißer Mann ist. Deswegen ist das natürlich noch was anderes über...
Wenn er über sich selbst redet.
Ich weiß nicht, er würde sich auf keinen
würde
Fall
sich
da...
auf keinen Fall als einsehen. Nein.
Und auch nicht in diese Gruppierung eindefinieren oder einkategorisieren. Warum nicht? Weil nämlich derzeit ist die Definition quasi von einem alten weißen Mann in Anführungszeichen, also ein Typ Mensch, der seine Privilegien verdrängt, den gesellschaftlichen Wandel belächelt, / Gleichberechtigung nicht proaktiv treibt und glaubt, seine Position ausschließlich aus eigener Kraft erreicht zu haben. Das heißt, jemand, der eher blind ist gegenüber den eigenen Privilegien. Und das ist unser letzter Gast absolut nicht. Deswegen zählt
Kein
er auch
Stück.
Überhaupt nicht da rein.
So, und das sind aber auch ganz viele alte weiße Männer nicht. Und deswegen nervt mich der Begriff, weil...
Die allermeisten sind so nicht.
Die allermeisten sind so nicht. Und gleichzeitig gibt's aber natürlich welche.
Und gleichzeitig gibt's auch ein paar ältere oder auch jüngere Frauen, die ehrlicherweise in diese Kategorie trotzdem ganz gut fallen würden.
Und ich glaube deswegen, das ist generell bei mir so, ich mag dieses Schubladendenken nicht. Ich mochte noch nie, wenn es hieß, ja, junge Frau, also sie sind ja bestimmt auch so eine, die, nee, ich bin da anders. Und ich mag auch generell keine Feindbilder, an denen wir uns abarbeiten, weil ich einfach finde, die Gesellschaft ist schon so polarisiert und so geht so aufeinander los. Da hilft es überhaupt nicht, wenn wir so Labels verteilen und dann sollen irgendwie alle so sein.
Das ist total so. Ich glaube, also ich nutze den Begriff unfassbar selten.
Ja, ich
jedes
auch.
Mal, wenn ich ihn nutze, ist es meist so, weil jemand anders ihn genutzt hat und ich mich dann darauf schneller referenzieren kann, als es anders. Also ich habe kein Alternativwort dazu, sozusagen. Ich versuche dann diese Art von Typ Mensch zu beschreiben, die wir gerade beschrieben haben. Und dann nutze ich ein Wort, was andere nutzen oder was die Person genutzt hat. Und dann mache ich aber immer entweder verbal und dann mache ich so Anführungszeichen quasi mit meinen Händen, so dass man weiß, das meine ich gerade nicht.
Dann müssen Sie vielleicht ewig Gestrige oder sowas nennen. Also weißt du so, dass man einfach sich einen neuen Begriff...
Finde ich einen schönen Begriff, also einen richtigen Begriff dafür.
Diese Situation haben wir ja ewig, ne? Mhm. Also ewig, sage ich schon, oft, dass man da sitzt und sagt, was bist denn du für ein ewig Gestriger? Also das ist
total.
Ja so ein Argument aus der Vergangenheit. So, und vielleicht sollte man einfach einen neuen Begriff finden, weil dass man es beschreiben muss, finde ich total. Ja, also ich sitze zum Teil in Runden oder Beiräten oder was weiß ich und denke, geht's noch?
Ja.
Aber das denke ich eben auch, wenn da mal eine Frau spricht. Die hat
total.
Auch manchmal Thesen drauf, wo ich denke, huiuiui.
Absolut. Und gleichzeitig gibt es natürlich derzeit, wenn man jetzt sich die Machtstrukturen anguckt und die hinterfragen will, sind in den Machtpositionen halt mehr Männer. Deswegen,
und eher ältere und eher weiße.
Genau. Deswegen ist das sozusagen statistisch schon richtig und gleichzeitig trifft es die meisten überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, der ist jetzt wirklich ein älterer, auf jeden Fall älterer weißer Mann, da kann er gar nichts ändern. Und der ist Feminist der ersten Stunde gewesen. Der hat das erste Frauenförderprogramm damals bei der BEWAG gemacht. Der ist mit meiner Mutter und mir auf die Straße gegangen, für Frauenrechte eingestanden damals. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache, mit 4 da hinterher zu dackeln. Aber die beiden haben das gemacht. Der hat irgendwie Gruppen, so ehrenamtliche Gruppen gestartet, auch mit meiner Mutter zusammen, wo sie über Frauen in der Arbeitswelt gesprochen haben und so. Und das ist zig Jahrzehnte her. Und es ist einfach... Also da denke ich so, das ist unfair sozusagen, dass sich diese Menschen trotzdem dem gegenüber abgrenzen müssen, weil sie halt in die weil sie quasi den Merkmalen entsprechen, aber der Geisteshaltung überhaupt nicht.
Das stimmt total und das nervt. Und gleichzeitig hat ja Sophie Passmann in ihrem Buch 2019, da kommt ja auch ein bisschen die Definition her, dass sie gesagt hat, ein alter weißer Mann hat dieses Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien. Mhm. Und das muss man schon sagen, auch wenn ich an meinen Vater, meinen Großvater, all diese großartigen alten weißen Männer denke, die waren sich natürlich nicht in Echtzeit bewusst, dass sie eben gar nicht diskriminiert werden, dass sie es eben gar nicht schwer haben, sondern die dachten irgendwie, das wäre alles ihre eigene Leistung gewesen und Mensch, toll, ich war halt einfach auch früh dran und ich war fleißig.
Total.
Ja, und ich meine, wie viele Frauen waren bitte früh dran und fleißig und da war überhaupt keine Spitze oder keine Top-Position in Sicht.
Das stimmt und gleichzeitig, ich zum Beispiel würde sagen, ich hatte die ersten 20 Jahre meines Lebens auch keine Ahnung von meinen eigenen Privilegien.
Nein, natürlich
dass ich
nicht.
Hier in Deutschland als weiße Frau aufgewachsen bin mit einem Elternhaus, wo meine Eltern noch zusammen sind, die beide studiert haben, die beide irgendwie wie mir gezeigt haben, du kannst alles werden, was du willst, was das für einen Weg ebnet, dem ist man sich ja sowas von nicht bewusst. Da gibt's doch dieses YouTube-Video, weißt du, über die Privilegien auf einem Sportplatz, wo so ein Lehrer sagt, oh, es ist so schön, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber vielleicht packen wir es hier nochmal in die Shownotes, das ist so toll.
Die Shownotes tun.
Das ist ein ganz kurzes Video und da ist so, jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn eure Eltern noch zusammen sind. Jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn ihr noch beide Eltern habt. Jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn ihr nie Angst haben müsst, ob am nächsten Tag Essen da ist und so weiter und so fort. Ja. Und du siehst, dass mehr und mehr Menschen die ganze Zeit vorgehen dürfen und es gibt irgendwo eine Ziellinie und dann sagt er, okay, und jetzt dürfen alle laufen, denselben Lauf auf diese Ziellinie. Oh, und manche stehen halt noch komplett am Anfang. Und manche sind schon einen Meter vor der Ziellinie und können die einfach nur überqueren. Und da merkst du so, okay, das ist sozusagen versinnbildlicht, was Privilegien bedeuten. Und denen war ich mir auch ewig lange überhaupt nicht bewusst.
Nein, ist man sich bis heute nicht in Echtzeit. Das denke ich immer wieder, wenn wir irgendwie denken, wow, haben wir hier kämpfen müssen oder sind wir mutig? Ja. Nein, sind wir nicht. Bei uns ist immer Essen auf dem Tisch. Wir werden nicht aufgrund unserer Hautfarbe diskriminiert. Ja. Ja. Uns guckt auch nicht gleich jeder an, wenn wir in den Raum reinkommen, weil wir anders aussehen. Also das sind wir selber uns nicht immer bewusst.
Nein. Wir haben viel draus gemacht und gleichzeitig hatten wir perfekte Startvoraussetzungen auch.
So, und deswegen zurück zu dem Begriff. Ja. Lasst uns einfach generell, finde ich, diese Verhärtung, die mit diesen Begriffen einhergeht, ob das jetzt Millennials auch sind oder Gen Z, wenn man sagt, ja, diese Millennials, das ist genauso blöd. Da bist du irgendwie 22-jährige Leistungsträgerin, arbeitest dir einen Arsch ab, Entschuldigung, und dann bist du irgendwie Millennial, weil damit irgendwie gemeint ist, du willst 4-Tage-Woche und chillen. Und das ist ja auch eh schon eine komische Definition. Also deswegen, ich glaube generell mit diesen Stigmata oder diesen Labels aufhören, die führen einfach zu nichts.
Ja, also das ist doch mal ein sinnvolles Resümee, finde ich. Wir nutzen sie nicht mehr.
Ja,
wir werden jetzt sagen, Ewiggestrigen.
Wir sagen jetzt Ewiggestrige.
Ja. Genau. Und
auch, da müssen wir noch nicht mal gendern. Gestrige. Das ist also die Ewiggestrigen, das kann Mann, Frau, Jung, Alt.
Und das ist eine Geisteshaltung und das ist genau das, was wir aussagen wollen. Und die wollen wir verändern, absolut. Aber es ist, hat nichts mit Gender oder Alter oder Hautfarbe zu tun.
Ja, das war sie, unsere 58. Folge. Und ich meine, ich erlebe Sophie ja so viel im Alltag und im echten Leben, hätte ich fast gesagt. Und sehe ja auch, was sie da für einen Wahnsinnsjob macht, auch als Mutter und mit diesem Optimismus und dieser Lebensfreude, dieser unheilbaren, schweren Krankheit zu begegnen. Und trotzdem denke ich, sie hat so recht, wenn sie sagt, geht doch mal, wenn ihr da auf die großen Bühnen geht, auch mal auf dieses Thema ein. Weil selbstkritisch muss ich sagen, obwohl ich das in meinem engsten Umfeld habe, rede ich über Diversity und Chancengerechtigkeit und digitale Bildung, aber zu wenig an der Schnittstelle zu Inklusion. Und ich glaube, Lea, da haben wir auch eine Verantwortung, weil wir so viel gehört werden.
Total. Und ich glaube, also A, wird das nicht das letzte Interview sein, sondern wahrscheinlich eher das erste. Und es war richtig berührend. Ich finde es so wahnsinnig, weil man sieht ja Sophie, ich habe die ja mal am Flughafen getroffen, zufällig. Und die ist ja eine wunderhübsche Frau mit einer Wahnsinnsausstrahlung. Ja, das heißt, du siehst es ihr ja erstmal einfach nicht an. Und da habe ich so gedacht, Mensch, wie viele Menschenkämpfe kämpfen, die man ihnen nicht ansieht und wie Toll, das ist da, die Türen weiter aufzumachen und zu sagen, so sieht's übrigens aus, so dass andere sich auch abgeholt fühlen und denken, Mensch, ich habe da auch ein paar Sachen, wo ich echt Schwierigkeiten habe. Also das hat mich richtig bewegt, dieses Gespräch. Und ich freue mich, dass wir da hoffentlich noch mehr zu lernen können, mehr uns verändern können und noch mehr Menschen einladen können und selber inklusiver auch in diesem Podcast noch werden. Und jetzt hast du das letzte Wort.
Hybra Gemüsei, zu glauben, die eigene Perspektive, die eigenen Normen, die eigenen Erfahrungen seien universell und müssten von allen geteilt werden, ist eine sehr eindimensionale, homogene Perspektive auf die Welt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.